Dies ist der Predigt-Podcast der Stammi Kirche, die bewegt. Mögest du Gott begegnen, Veränderung erleben und motiviert werden, Menschen zu schenken.
Wer mich ein bisschen besser kennt, der weiß, ich gehöre nicht zu der Sorte Menschen, die wahnsinnig gerne Gesellschaftsspiele spielen. Wenn ich mit Freunden zusammen bin und du fragst mich, lass uns 3 Stunden spielen oder lass uns 3 Stunden aufs Mountainbike gehen und biken, dann weiß ich, was ich wähle. Trotzdem habe ich heute Morgen ein Spiel mitgebracht und es soll uns helfen, den Einstieg in diese Predigtreihe zu finden. Und jetzt suche ich tatsächlich, das ist eine historische Gelegenheit, jemand, der mit mir spielt. Weil die Zeit sehr knapp ist und ich jetzt nicht viel Zeit verspielen möchte, habe ich das Spiel schon vorbereitet, okay? Also, wir sind so in den letzten Zügen eines Mühlespiels und ich lade dich ein zu spielen. Du darfst dir die Figuren selbst aussuchen. Genau, wer möchte mit mir spielen? Okay, also Jörg, du darfst vorkommen, nur wenn du blau hast. Aber dann erklär mir bitte, warum. Komm, come on. Also, darfst auch sitzen bleiben. Warum? Nur weil, wenn du blau bekommst.
Nein, wegen Beine. Also wegen Rot, nein,
ich bin blöd umgekehrt. Ist eigentlich umgekehrt, genau. Also wenn blau jetzt am Zug ist, ja, es gibt immer irgendwie... Es gibt nie eine richtige Lösung, oder? Also eigentlich, wenn rot dran ist, ist es...
Eigentlich ist es egal, wer dran ist, genau. Okay? Blau hat gewonnen. Warum? Weil Blau verfügt über eine sogenannte Zwickmühle, heißt das auf Schriftdeutsch. Und in der Schweiz sagen sie Ficke und Mühli. Okay? Egal, was passiert, ob er mir hier reinspringt, springe ich hier rein... Oder umgekehrt. Ficki und Mülli ist etwas sehr Positives. Es bedeutet so viel wie, ich habe 2 Optionen offen und mit jeder Option gewinne ich. Egal in welche Richtung ich einen Zug mache, ich werde dem Gegner einen Stein abnehmen. Es gibt da noch andere Konstellationen, aber die waren jetzt nicht so interessant. Das ist ein echt gutes Gefühl. Wenn du in dieser Position bist, dann hast du so ein richtig triumphales Gefühl. Und so ungefähr muss es dem Apostel Paulus gegangen sein, als er den Brief an die Christen in Philippi schrieb. Eine seiner Schlüsselaussagen in diesem Brief lautet: Christus ist mein Leben und Sterben mein Gewinn. Das ist krass. Eigentlich sagt Paulus genau das. Hey, ich bin in der Gewinnerposition. Egal, was in meinem Leben passiert, ich werde gewinnen. Paulus befand sich damals in einer äußerst schwierigen Lage. Er saß im Gefängnis oder war zumindest in Hausarrest, so mit einer 3 Meter langen Kette an einen römischen Soldaten angekettet. Und er wartete auf sein Gerichtsurteil. Und er wusste, dass dieses Gerichtsurteil seinen Tod bedeuten könnte. Trotzdem ist Paulus voller Freude. In seinem Vertrauen auf Jesus Christus sieht er sich nicht als Opfer der Situation, sondern er sieht sich, was auch immer passiert, als Gewinner, weil er Christus hat. Und so beschreibt Paulus diese beiden Positionen von Ficki und Mülli: Wenn ich am Leben bleibe, kann ich noch weiter für Christus wirken. Ich kann etwas tun für den, den ich am meisten liebe. Und die zweite Option lautet: Am liebsten würde ich aber dieses irdische Leben hinter mir lassen und bei Christus sein. Das wäre bei weitem das Beste. Zusammenfassen lässt sich das in der Formel: Jesus Christus ist durch Jesus Christus ist mein Leben im Plus. Heute Morgen haben wir schon drei Kindersegnungen erlebt. Und um was anderes geht es in einer Kindersegnung als darum, dass Eltern sich wünschen, dass ihr Kind ein Leben im Plus führt. Und das größte Plus, das wir in unserem Leben jemals haben können, ist, mit Jesus Christus verbunden zu sein. Und weil das so diesen ganzen Philipperbrief durchzieht, haben wir ihm den Titel verpasst, Leben im Plus. Vielleicht fragst du dich jetzt, wie kann ich so ein Leben im Plus führen? Wie kann ich zu so einer positiven Einstellung zum Leben finden? Das ist die Frage, der gehen wir heute Morgen auf den Grund. Und die Antwort lautet, ein Leben im Plus beginnt mit der Erneuerung unseres Herzens, mit einem neuen Herzen. Ich lese euch vor, was Paulus schreibt am Anfang dieses Briefes. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich danke Gott, so oft ich an euch denke, was ich alle Zeit tue in meinen Gebeten für euch alle, und ich tue das Gebet mit Freuden für eure Gemeinschaft am Evangelium vom ersten Tag an bis heute. Und ich bin darin guter Zuversicht, dass der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollenden bis an den Tag Christi Jesu. Die meisten von uns haben schon etwas gehört von dem Kommunikationspsychologen Friedemann Schulz von Thun. Irgendwo in irgendeiner Ausbildung ist uns das begegnet. Da wissen wir, jede Nachricht kann 4 Botschaften beinhalten und jeder Empfänger kann diese Botschaft mit 4 unterschiedlichen Ohren hören. So ist es auch mit diesem Text hier. Zum einen transportiert er einfach einmal eine sachliche Information. Paulus wünscht den Philippern Gnade und Friede. Dann drückt er seine Zuversicht und Freude auf über ihre Teilnahme an der Ausbreitung des Evangeliums. Und am Schluss seine Zuversicht darüber, dass er fest überzeugt ist, dass sie das Ziel ihres Glaubens erreichen werden. Soweit mal die Sachebene. Manche Auslegung, die ich zu diesem Text gehört habe, die fokussiert mehr so auf das Appellohr. Wir sehen in diesem Text ja auch, wie intensiv Paulus betet für die Menschen, mit denen er unterwegs war und die er zu Christus geführt hat, für die Gemeinden, die er gegründet hat. Und ich habe schon manche Predigt auch zu diesem Thema gehört. So, schaut mal her, wie der Apostel Paulus betet. Genau so sollten wir auch beten. Ich glaube, auch das ist gar nicht falsch. Aber es gibt noch eine andere Art, diesen Text zu lesen oder zu hören, und das wäre mit dem Ohr der Selbstoffenbarung. Bei diesem Ohr fragen wir, was ist das für einer, der da schreibt? Was ist mit ihm los? Und wenn wir diese Verse mal aus diesem Blickwinkel lesen, dann werden wir staunen über diese radikale Herzensveränderung, die dieser Mann erlebt hat, der das hier schreibt. Der Mann, der hier schreibt, der Saulus von Tarsus, der war ein Pharisäer. Ein Vertreter der strengsten religiösen Gruppierung im Judentum oder einer der strengsten. Seine tiefste Überzeugung war einmal in der Vergangenheit, dass Gott keinen Menschen annimmt, der nicht mit ganzem Herzen, mit ganzer Kraft das Gesetz Gottes ernst nimmt in allen Teilen und Gott liebt und es einhält. Und wenn wir uns vor Augen führen, was dieser Paulus jetzt schreibt, dann müssen wir uns fragen, was ist mit diesem Mann geschehen? Sein Brief beginnt mit Gnade sei mit euch. Das heißt so viel wie die unverdiente, nicht auf den Werken des Gesetzes basierende, euch vollkommen annehmende Güte und Barmherzigkeit Gottes sei mit euch. Wow, krass. Was ist mit dir passiert, Paulus? Mit diesem Mann, von dem wir in Apostelgeschichte 9, Vers 2 lesen, Saulus führte weiterhin einen wütenden Kampf gegen die Jünger des Herrn, also gegen die Jünger Jesu. Er drohte ihnen mit dem Tod und war entschlossen, die Gemeinde auszurotten. Und jetzt schreibt er diesen Christen in Philippi, Friede sei mit euch. Seht ihr diesen Kontrast? Diesen schnaubenden Paulus und plötzlich steht er hier, Friede sei mit euch. Und jetzt kommt es noch besser, von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Haben wir da richtig gelesen? Paulus bezeichnet Jesus als seinen Herrn, als seinen Kyrios, in Anlehnung an den Begriff, den die Juden für Gott benutzten, Herrn. Das hielt er noch Jahre zuvor für eine der größten Gotteslästerungen und verfolgte diejenigen, die diesen Jesus als Herrn verehrten. Was ist geschehen mit diesem Mann, diesem Pharisäer, der pedantisch darauf achtete, dass er keine Gemeinschaft hatte mit sogenannten Heiden? Er könnte sich an ihnen verunreinigen. Wir müssen uns bewusst machen, für die Juden waren die Heiden Götzendiener, Menschen ohne Zugang zu Gott. Der Zugang zu Gott führte über das Volk Israel. Solche Menschen waren für einen streng religiösen Juden jenseits seiner Ekelgrenze. Und jetzt schreibt er diesen Menschen: Ich danke meinem Gott für euch alle, für eure Gemeinschaft. Die Menschen, mit denen er nie etwas zu tun haben wollte, mit den Menschen hat er jetzt Gemeinschaft am Evangelium. Gott weiß, wie sehr ich mich nach euch allen sehne, liebe ich euch doch so, wie Christus euch liebt. Was ist geschehen mit diesem Paulus, der früher ein totaler Leistungsmensch war, stolz auf seine eigenen Werke, und nun schreibt er den Philippern: Ich bin darin guter Zuversicht, dass der, der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollenden. Dieser Paulus ist doch wie ein umgedrehter Handschuh. Also wer diesen Paulus kannte, über einen Zeitraum, sage ich mal, von 15, 20 Jahren als Pharisäer und später in dieser Situation, als er diesen Brief schreibt, der kennt ihn nicht wieder. Er ist wie ein umgedrehter Mensch, ein neuer Mensch. Was ist mit ihm passiert? Dieser Paulus ist Jesus Christus persönlich begegnet, während er seine Nachfolger verfolgte. Dieser Mann hat damals seine eigene Sündhaftigkeit erkannt, gemerkt, wie auf falschem Weg er unterwegs ist, dass er den Gott, der ihn liebt und der ihn sucht, eigentlich bekämpft. Und so empfängt Paulus in dieser Begegnung mit Jesus Gnade und findet für sich zum ersten Mal im Leben Frieden mit Gott. Durch diesen Jesus empfängt der Apostel Paulus die Gabe des Heiligen Geistes. Er wird vom Geist Gottes erfüllt und dieser Heilige Geist beginnt, sein Herz zu erneuern. Er lebt das, was Jesus als Neugeburt bezeichnet, als Wiedergeburt. Und durch diesen Geist wird Paulus Teil der Gemeinde von Jesus Christus. Und als Teil von dieser Gemeinde wird er Teil des Auftrags, den diese Gemeinde in dieser Welt hat, und hat deshalb Gemeinschaft mit all denen, die auch in diesem Auftrag stehen. Und durch all das, was Paulus erfahren hat, ist in ihm eine Zuversicht und eine Hoffnung gewachsen, die er einzig und allein der Gnade Gottes zuschreiben kann. Und wir haben vorhin in einem Lied gesungen, dass wir alles andere für nichts erachten. Dieser Gedanke stammt aus diesem Brief von Apostel Paulus. Paulus sagt inmitten dieses Briefes: all das, was ich gemeint habe, für Gott zu tun, das erachte ich für nichts. Also er sagt noch ein schlimmeres Wort dort, das ich jetzt hier nicht ausspreche. Kurz zusammengefasst, dieser Mann hat ein neues Leben, ein neues Herz. Wodurch? Durch die Begegnung mit Jesus Christus und dadurch, dass er Christus in sein Leben aufgenommen hat. Das ist die eigentliche Ursache für ein Leben im Plus. Das hat sein Leben umgekrempelt. Er hat das erlebt, was der Prophet Hesekiel Jahrhunderte vorausgesagt hat: Ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euch geben und ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Hesekiel 36, Vers 26. Der Geist von Jesus Christus hat sein Herz erfüllt und durchdrungen. Und Paulus bringt das in diesem Brief dann zum Ausdruck, indem er immer wieder diese Worte benutzt, Christus in mir und ich in Christus. Das sind wie die wichtigsten Schlüsselwörter. Ein Leben im Plus ist ein Leben in Christus, das Leben aus dem Reichtum, den Christus uns schenkt. Und es ist das Leben, das Christus in mir bewirkt. Durch den Glauben aus dem vollen Schöpfen, das ist der Untertitel unserer Predigtreihe, bedeutet alles das, was Christus uns geschenkt hat, in Anspruch zu nehmen. Alles von Christus zu erwarten und zugleich unser ganzes Leben unter die Herrschaft von Jesus Christus zu stellen. Das ist zusammengefasst das Leben im Plus. Und dieses Leben beginnt eben mit einem neuen Herzen. Das ist das, was Paulus erlebt. Und das alles ist für ihn absolut unverdientes Geschenk. Das erneuerte Herz ist begründet in der Initiative und Beständigkeit der Liebe Gottes. Das ist mein zweiter Gedanke. Wir leben ja im Zeitalter der Elektroautos, also sind jetzt so richtig im Kommen. Und dieses Zeitalter hat uns ein neues Wort beschert, also ganz viele neue, aber eins, um das es jetzt geht, nämlich den Begriff der Reichweitenangst. Habt ihr das schon mal gehört? Reichweitenangst. Reichweitenangst bedeutet, dass der Fahrer des Autos Angst hat, dass die Akkuladung nicht bis zum Ziel, respektive bis zur nächsten Ladesäule ausreicht und das Auto irgendwo auf der Strecke liegen bleibt. Und dann ist es nicht so einfach, mit einem Benzinkanister zu kommen. Also, ich glaube, es gibt auch im geistlichen Leben so etwas wie Reichweitenangst. Nämlich die Angst, dass trotz all der Schritte, die wir im Glauben gemacht haben, es am Ende doch nicht reichen könnte, dass wir am Ziel ankommen. Die Angst, dass all unsere Ernsthaftigkeit der Gnade Gottes gegenüber es doch nicht bis in den Himmel reicht. War noch gar nicht so lange gerufen zu einer älteren Person, die vor dem Sterben steht und wo diese Angst plötzlich aufgeflammt ist, ein ganzes Leben lang gläubig gewesen an Christus und plötzlich kommt diese Angst, es reicht nicht bis in den Himmel. Reichweitenangst. Die Angst, vielleicht in der Verfolgung nicht standhalten zu können. Die Angst, dass Dinge in unser Leben kommen, die unseren Glauben überfordern und die uns zerbrechen lassen. Reichweitenangst können wir sowohl in Bezug auf uns selbst haben, als auch in Bezug auf die Menschen, mit denen wir im Glauben unterwegs sind. Vielleicht unsere Kinder. Ich möchte euch Eltern zusprechen, dass ihr keine Reichweitenangst haben müsst für eure Kinder, wenn ihr sie Jesus Christus anvertraut. Reichweitenangst kann uns total blockieren. Raubt uns die Freude und kann uns geistlich blockieren. Ich hatte das Vorrecht, schon ganz früh als Kind das Evangelium zu hören, praktisch mit der Muttermilch. Und als ich 11 Jahre alt war, hatte ich ein besonderes Erlebnis mit Gott und habe mein Herz Jesus anvertraut. Und mit 14 Jahren habe ich mich taufen lassen. Und trotzdem war mein Leben irgendwie so latent überschattet von dieser Reichweitenangst. Ein lähmendes Gefühl, es vielleicht nicht bis ans Ziel zu schaffen. Nicht, dass ich an der Gnade Gottes gezweifelt hätte für meine Vergangenheit. Aber ich wusste nicht, ob sie auch ganz für meine Zukunft reicht. Ich sah besonders als Jugendlicher das Potenzial in mir, ein Sünder zu sein. Und ich habe mich gefragt, werde ich das schaffen? Es war ausgerechnet der Philipperbrief, der mich von dieser Angst befreit hat. Es war während des Theologiestudiums, Wir studierten den Philipperbrief und wir mussten ihn immer wieder lesen. Und ich war eigentlich fasziniert von der Freude des Apostel Paulus, die in diesem Brief zum Ausdruck kommt. Und irgendwie habe ich mich dann gefragt, was ist das Geheimnis von diesem Mann, dass er angesichts so einer schwierigen Lebenssituation, die mich in totale Verzweiflung gestürzt hätte. Ich hätte mich gefragt, was habe ich falsch gemacht, Gott, warum muss ich das erleiden? Hast du mich jetzt verlassen? Ist jetzt dieser Zeitpunkt, wo die Gnade nicht mehr reicht? Ist es jetzt aus? Wie kann ein Apostel Paulus sagen, hey, Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn? Irgendwie war mir bewusst, dieser Mann hat eine Gewissheit seines Heils und seiner Zukunft und seiner Hoffnung, die ich nicht habe. Und so, als ich immer wieder durch diesen Brief durchlas, blieb ich plötzlich bei diesem Kapitel 1, Vers 6 hängen, wo Paulus schreibt, ich bin ebenso guter Zuversicht, dass der, der ein gutes Werk in euch angefangen hat, es vollenden wird bis auf den Tag Christi Jesu. Und plötzlich, obwohl ich das schon so oft gelesen habe, fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Plötzlich wurde mir bewusst, Paulus sieht in Jesus Christus den Anfänger und den Vollender seines Glaubens. Das ist der Grund, warum der Paulus so cool ist. Das ist der Grund, warum der Paulus so entspannt ist. Für ihn ist alles in Jesus Christus. Und ich realisierte plötzlich, wie sehr ich in der irrigen Annahme verharrte, ich hätte Christus gefunden. Ich hätte Gott gesucht. Das konnte Paulus von sich definitiv nicht behaupten. Er hat diesen Christus verfolgt. Er hat seine Nachfolger ins Gefängnis geworfen. Es war bei ihm ganz umgekehrt. Er wurde von Christus ergriffen, sagt er im Philipperbrief. Er wurde von Christus gepackt, er hat ihn am Schlawittchen gepackt, buchstäblich. Er sagt, Paulus, dich will ich. Du sollst mir nachfolgen. Und als ich kapiert habe, wow, auch ich habe eigentlich nie Christus gesucht. Ich habe vielleicht bei Gott gute Dinge gesucht. Ich habe das gute Leben bei Gott gesucht, aber ich habe nicht Gott selbst gesucht. Ich habe die Benefits des Glaubens gesucht, den Segen und all das, aber habe ich wirklich Gott gesucht? Gott hat aber mich gesucht. Paulus kommt zu der schonungslosen Erkenntnis, dass nicht er Gott gesucht hat, sondern dass Gott ihn gesucht hat. Dass die Initiative für seinen Glauben an Jesus Christus von Gott ausgegangen ist und nicht von ihm selbst. Dass es nicht sein Verdienst war, sondern dass es reine Gnade ist. Aus dieser Erkenntnis, dass Gott eben nicht nur der Anfänger ist, sondern auch immer ein Vollender, das Alpha und das Omega, dass dieser Gott fähig und willens ist, seinen Willen ans Ziel zu bringen. Diese Wahrheit beflügelt den Apostel Paulus. Gott wird auch mit mir ans Ziel kommen. Und Gott wird auch mit den Christen in Philippi ans Ziel kommen. Und Gott wird auch mit dir ans Ziel kommen. Das möchte ich dir heute Morgen zusprechen. Gott kommt mit dir ans Ziel. Wie kommt Paulus zu dieser Gewissheit für die Christen in Philippi? Er hat ja erlebt, wie sie zum Glauben fanden. Wir finden dies in Apostelgeschichte 16 berichtet. Nur ganz kurz, drei Personen aus dieser Gemeinde in Philippi werden uns dort vorgestellt. Die erste Person, Lydia, eine Geschäftsfrau, eine wohlhabende Frau, die Paulus bei dem ersten Treffen in Philippi dort an diesem Gebetsplatz getroffen hat. Und von ihr heißt es, der, nämlich der Lydia, tat der Herr das Herz auf. Paulus hat erlebt, dass in all der Ablehnung des Evangeliums da Menschen sind, denen hat Gott das Herz geöffnet und er hat ihr Herz verändert. Das ist das Wunder des Heiligen Geistes. Das ist nicht machbar. Die zweite Person war eine dämonisch belastete Sklavin, die mit ihrer treffsicheren Wahrsagerei eine Art Goldesel für ihre Besitzer war. Und Paulus erhielt von Gott den Auftrag, in der Vollmacht von Jesus Christus diesen Dämon auszutreiben. Das brachte dann nachher viele Troubles, aber diese Frau wurde befreit durch ein übernatürliches Eingreifen Gottes. Schon der Weg, wie Paulus nach Philippi geführt hat, war auf die Initiative Gottes hingegangen. Und dann, nachdem es wirklich Troubles gegeben hat, weil die Wahrsagerin keinen Gewinn mehr brachte für ihre Besitzer, landete Paulus im Gefängnis. Dort geschah ein Erdbeben und in der Folge bekehrte sich der Gefängnisaufseher mit seinem ganzen Hausstand. Das waren so drei besondere Ereignisse in Philippi. Und Paulus war so tief überzeugt, hier ist Gott am Werk. Und weil Gott am Werk ist, wird dieses Werk auch zu Ende gehen, wird auch zum Ziel gebracht werden. Das, was Gott in euch angefangen hat, wird er auch vollenden. Ich möchte das ganz besonders euch Eltern zusprechen. Ich bin selber Vater von drei erwachsenen Kindern. Übrigens, man bleibt immer Eltern. Man fiebert immer mit seinen Kindern, ob sie jetzt zwei sind oder 26. Man ist immer dabei. Und unser Gebet ist immer das, Herr, segne unsere Kinder. Und manchmal hat man dieses Bangen. Kriegen sie diese Kurve oder kriegen sie sie nicht? Ich glaube, das Beste, was wir als Eltern tun können, ist aus dieser Gewissheit heraus zu handeln, dass Gott unsere Kinder ans Ziel bringen wird. Ich glaube, das verhindert auch so manchen Fehler. Das habe ich nicht immer geschafft. Viel zu oft habe ich aus meinem eigenen heraus, aus meiner Angst, diese Angst übertragen auf meine Kinder und vielleicht zu oft, sei vorsichtig oder tu das nicht, gesagt. Einfach, weil ich noch von Angst geprägt war. Ich glaube, dass diese Sicht von Paulus sehr, sehr befreiend ist, nicht nur für die Erziehung, sondern für unser ganzes Leben. Der letzte Gedanke, die Erneuerung unseres Herzens ist sowohl eine punktuelle als auch eine fortschreitende Angelegenheit. Man kann nicht Christ sein ohne dieses punktuelle Wunder der Wiedergeburt, der Neugeburt. Das ist der Moment, wo der Heilige Geist in unser Leben kommt. Das ist der Moment, wo Gott ganz persönlich zu dir gesprochen hat. Vielleicht tut er das heute Morgen. Wo Gott anklopft, wo Jesus vor deiner Tür steht und sagt, lass mich herein. Das ist der Moment, wo du diese Tür auftust und diesen Jesus empfängst. Dort kommt der Heilige Geist in unser Leben. Dort fängt etwas Neues an. Man kann ohne dieses Erlebnis nicht wirklich Christ sein. Man kann aber auch nicht Christ bleiben, ohne fortlaufend erneuert zu werden. Gott spricht davon, dass wir durch seinen Geist vollendet werden. Jesus ist nicht nur der Anfänger unseres Glaubens, sondern er ist auch der Vollender unseres Glaubens. Das heißt, er ist der täglich an uns arbeitet, täglich an uns dran ist. Und deshalb schließt Paulus seinen Brief mit den ersten Abschnitt dieses Briefs mit folgenden Worten. Ich bete darum, dass eure Liebe immer reicher und tiefer wird und dass ihr immer mehr Einsicht und Verständnis erlangt. So lernt ihr entscheiden, wie ihr leben sollt, um an dem Tag, an dem Jesus Christus Gericht hält, untadelig und ohne Schuld vor euren Richter treten zu können. Alles Gute, was Christus in einem von Schuld befreiten Leben schafft, wird dann bei euch zu finden sein. Und das alles zur Ehre Gottes und zu seinem Lob. Ich möchte diesen Gedankengang wirklich nur ganz kurz anreißen, weil wir haben noch eine ganze Predigtreihe über den Philipperbrief vor uns und ganz vieles wird dort wieder aufgegriffen werden. So ein ganz kurzer Überblick, den Paulus hier macht. Ein paar Gedanken aus diesem Text. Erstens, ein Christ, der in der Erneuerung seines Herzens fortschreitet, ist ein Mensch, in dessen Leben die Liebe Gottes zunimmt. Also, in Glauben fortschreiten bedeutet in der Liebe wachsen. Ich bete darum, dass eure Liebe immer reicher und tiefer wird. Also die Zunahme der Liebe, von der Paulus hier spricht, hat zwei Dimensionen. Erstens, diese Liebe soll tiefer werden, das heißt, sie soll qualitativ zunehmen. Sie soll immer mehr die Liebe von Jesus Christus sein. Da werden wir einen wunderschönen Hymnus im Philipperbrief miteinander anschauen, wo Paulus über diese Liebe von Christus spricht. Und zweitens, sie soll quantitativ zunehmen, das heißt, sie soll immer mehr unser ganzes Leben durchfluten, jeden Lebensbereich, in jeden Ecken und Winkel unseres Lebens vordringen und durch uns ausdringen in diese Welt. Zweitens, die Liebe Gottes wird in uns tiefer und reicher, je tiefer und umfassender wir in der Erkenntnis Gottes verwurzelt sind. Also, dass ihr immer mehr Einsicht und Verständnis erlangt. Die geistliche Erkenntnis hat für uns Christen immer ein Ziel, in der Liebe zu Gott und zu den Menschen zu wachsen. Das ist das Ziel aller Lehre in der Gemeinde. Deshalb ist der wichtigste Gegenstand, mit dem wir uns auseinandersetzen können, Gott selbst. Denn Gott ist Liebe. Paulus geht es darum, dass die Christen Gott tiefer erkennen, sein Wesen erkennen und mit seiner Liebe erfüllt werden. Das Dritte, die Liebe, die aus der Erkenntnis Gottes wächst, ist die Liebe, die sich am Willen Gottes ausrichtet. Wir leben ja in einer Zeit, in der der Begriff Liebe wirklich abgedroschen ist. Manchmal erscheint es mir, als sei er nur noch eine Worthülse, die von jedem ganz beliebig gefüllt wird mit dem, was ihm gerade passt. Doch die Liebe, von der Paulus hier spricht, die ist nicht frei definierbar. Es ist diese Agape-Liebe, die Liebe Gottes, die durch Gott, durch das Wesen Gottes definiert ist. Und aus der Erkenntnis Gottes und seines Wesens werden wir seinen Willen kennenlernen. Und dieser Wille ist der Inhalt der Liebe Gottes. Dieses fortschreitende Erneuertwerden unseres Herzens ist auf zwei Ziele ausgerichtet: uns vom Bösen abzuwenden und uns fruchtbar zu machen zum Lobe Gottes. Mehr möchte ich hier gar nicht sagen. Ich möchte ein paar Fragen stellen zum Ende dieser Predigt. Wie sieht es bei dir ganz persönlich aus? Hast du diesem Christus deine Tür geöffnet? Ist er der Herr deines Lebens? Hast du dein ganzes Vertrauen auf ihn gesetzt oder kämpfst du noch in eigener Kraft? Bist du erfüllt mit dem Heiligen Geist und darf er dein Herz erneuern? Gott möchte zu Ende führen, was er begonnen hat. Vielleicht möchtest du jetzt so ganz physisch deine Hände ausstrecken an einem Platz oder in deinem Herzen und ich möchte beten. Vater im Himmel, wir kommen vor dich. Wir haben heute Morgen diese Botschaft des Evangeliums gehört. Und ich möchte dich jetzt bitten, für jeden in diesem Raum, dass du uns genau in dem Punkt begegnest, wo wir dich brauchen. Ich möchte dich bitten, dass du den Mut gibst, unser Herz zu öffnen, heute Morgen vielleicht zum ersten Mal für dich. Und ich möchte dich bitten, für alle, die sich sehnen, heute Morgen ganz neu erfüllt zu werden mit dieser Kraft des Heiligen Geistes, weil sie neu diesen Blick gewonnen haben: es ist alles in dir, Jesus Christus. Und dann bitte ich dich, Herr Jesus, erfüll uns mit deinem Heiligen Geist. Durchflute unsere Herzen. Reinige uns. Und Jesus, wenn es da Dinge in unserem Leben gibt, wo du nicht Herr sein durftest bis heute, dann gib uns die Gnade, umzukehren. Dann gib uns die Gnade, heute eine Entscheidung zu treffen und dich zum Herrn zu machen, in genau dieser einen Sache, die uns heute abhält davon. Ich danke dir, Jesus, dass du das, was du in uns angefangen hast oder was du heute Morgen anfangen möchtest, auch ans Ziel bringen wirst. Amen.